NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. November 594. Der Todestag des Geschichtsschreibers Gregor von Tours.
Eines Tages begab sich König Hildebert auf seinem Hof zu Marlenheim in den Betsaal. Da sahen seine Leute einen unbekannten Mann von Ferne stehen und sprachen zu ihm: Wer bist du? Und was ist dein Beginn? Wir kennen dich nicht. Da er aber antwortete: Ich bin einer von euch, schleppten sie ihn im Nu aus dem Betsaal und stellten ihn zur Rede. Und er bekannte sofort und sagte, er sei von der Königin Fredegunde abgesandt worden, um den König Hildebert zu töten. Er habe aber Angst bekommen und wolle seinen Auftrag nicht mehr ausführen. Da er dies sagte, wurde er sogleich schweren Geißelungen unterworfen und gab die Namen seiner Genossen an. Diese griff man auf und brachte einige in den Kerker. Anderen hieb man die Hände ab und ließ sie laufen. Manchen schnitt man auch Ohren und Nase ab und ließ sie zum Gespött der Menschen umhergehen.
So erzählt es Gregor von Tours in seinem berühmten Mammutwerk Historiarum Libri Decem, 10 Bücher Geschichte. Hätte es ihn nicht gegeben, wir wüssten fast nichts über die frühmittelalterlichen Franken im 6. Jahrhundert nach Christus. Seine Schriften gehören zu den wichtigsten Zeugnissen einer Zeit, die uns heute himmelweit entfernt scheint. Nicht nur, weil sie über 1500 Jahre zurückliegt. Diese Welt wurde weniger von Gesetzen beherrscht als von nackter Gewalt.
Die meisten von denen, die in den Kerker gebracht waren, durchbohrten sich aus Furcht vor den verschiedenen Folterungen selbst mit den Schwertern. Einige starben auch bei der Folterung. So wurde der König gerecht.
Macht, Gier und Verrat sind Leitmotive in der Geschichte des fränkischen Königsgeschlechts der Merowinger. Dass ihr großer König, Chlodwig I., sich um das Jahr 497 taufen lässt und Christ wird, ändert daran wenig. Bischof Gregor von Tours schreibt alles auf. Mord, Raub, Brand, dazwischen Wunderzeichen, Geburten, Kriege, Hungersnöte und Unzucht. Ist er tatsächlich ein Geschichtsschreiber oder nicht doch vielleicht ein Geschichtenerzähler? Der Historiker Professor Ulrich Nonn von der Universität Koblenz.
Gregor ist beides. Er will Historiker sein und er tut das mit aller Belesenheit, mit Quellenbenutzung, mit Verwendung seiner zeitgenössischen Kenntnisse und seiner Beziehungen zum Königshaus. Auf der anderen Seite hat er eine große Freude an witzigen, an komischen Geschichten, an drastischen Erzählungen.
In diesen Tagen wurde Austrigilde, die Gemahlin König Guntrams, von einer Krankheit hingerafft. Ehe sie aber ihre schändliche Seele aushaute, verlangte sie, Genossen im Tode zugesellt zu bekommen. Zu ihrem Mann sprach sie: Noch hätte ich Hoffnung gehabt, länger zu leben, wenn ich nicht unter den Händen verruchter Ärzte umgekommen wäre, denn die Tränke, die sie mir gaben, haben mir mit Gewalt alle Lebenskraft genommen. Damit nun mein Tod nicht ungerecht bleibe, bitte und beschwöre ich dich, mir mit einem Eide zu versprechen, dass sie, wenn ich abgeschieden bin, sogleich mit dem Schwerte hingerichtet werden. Denn so wie ich nicht länger leben kann, sollen auch sie nicht mehr leben. Der König erfüllte dann, durch den Eid gebunden, den ruchlosen Befehl. Dass das nicht ohne Sünde geschah, ist die Meinung vieler Verständiger.
Gregors Chronik ist voll mit solchen Episoden. Fast genüsslich, so klingt es, erzählt er vom Bösen, das die Menschen beherrscht. Der moderne Leser kommt manchmal ins Grübeln, ob Gregor immer zu trauen ist. Und hat nicht überhaupt der Mensch im 6. Jahrhundert einen anderen Wahrheitsbegriff als der moderne?
Eigentlich nicht. Gregor sagt auch selber, er will schon erzählen, was geschehen ist. Aber er will es immer darstellen als Gottes Wirken in der Welt. Ja? Wie Gott die Weltgeschichte beeinflusst. Die Geschichtsschreibung bis weit ins Spätmittelalter ist von einem christlichen Geschichtsbild geprägt. Das heißt, man sah die Weltgeschichte mit einem klaren Anfang der Schöpfung, und auch einem klaren Ende, nämlich dem jüngsten Gericht, der Wiederkunft Christi und damit dem Ende der eigentlichen Weltgeschichte.
Nach der gängigsten Vorstellung von damals gibt es nur vier Weltreiche. Auf das Assyrisch-Babylonische folgte das Persisch-Medische, dann das Griechisch-Hellenische Weltreich. Nun ist die Zeit des Römischen Weltreiches angebrochen. Dieses Reich besteht bis zum Ende der Welt.
Viele Leute glauben ja, das mittelalterliche Reich hieße Römisches Reich, weil man in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Das ist nicht der eigentliche Grund. Es gab nur ein römisches Kaiserreich, das musste fortbestehen.
Es war im Monat Dezember, als sich dieses zutrug. Ein großer Feuerglanz lief über den Himmel und erhellte den Anbruch des Tageslichts weithin in die Welt. Es erschienen ferne am Himmel Lichtstrahlen. Im Norden wurde 2 Stunden lang eine feurige Säule gesehen, die gleichsam vom Himmel herabhing. Und über ihr war ein großer Stern. Im Gebiet von Angers war ein Erdbeben und es zeigten sich noch viele andere wunderbare Erscheinungen.
Gregor von Tours wird häufig als fränkischer Geschichtsschreiber bezeichnet, was missverständlich ist. Er entstammt dem gallo-römischen Adel und kam wahrscheinlich am 30. November 538 in der Auvergne zur Welt. Als 13-Jähriger erkrankt er schwer und gelobt, ins Kloster zu gehen, sollte er je wieder gesund werden. Begabung und familiäre Beziehungen verhelfen ihm 573 auf den wichtigsten Bischofsstuhl in Gallien, in Tours an der Loire. Dort wirkt er als politischer Berater des merowingischen Königs Chilperich I., der das heutige Westfrankreich regiert. Gregor von Tours hat sich aber noch eine andere Aufgabe gestellt. In der Vorrede zu seinem Hauptwerk heißt es:
Vieles hat sich ereignet, Gutes wie Böses. Es raste die Wildheit der Heiden und die Wut der Könige wurde groß. Von den Irrgläubigen wurden die Kirchen angegriffen und geschützt von den Rechtgläubigen. In vielen erglühte und in nicht wenigen erkaltete der Glaube an Christus. Die heiligen Stätten wurden von den Frommen reich geschmückt und geplündert von den Gottlosen. So mancher hat oftmals geklagt und gesprochen: Wehe über unsere Tage, dass niemand im Volke sich findet, der das, was zu unseren Zeiten geschehen ist, zu Pergament bringen könnte.
Und dann folgt, für uns natürlich eher befremdlich, ein ganz ausführliches Glaubensbekenntnis Gregors. Und bei der Vorrede zum dritten Buch hat er nochmal ein kurzes Glaubensbekenntnis angelegt. Das heißt also, er selbst als streng gläubiger christlicher Geschichtsschreiber schildert die Geschichte so, wie jeweils Gott die Geschichte prägt, in guten Beispielen, in bösen Beispielen.
Wer im Mittelalter schreiben will, muss beweisen, dass er die Regeln beherrscht. Jene typischen Redewendungen, ohne die man damals einfach nicht auskommt.
Ja, topoi, also allgemeine Redefiguren, wie sie in der antiken Rhetorik vorgeprägt sind, waren Gregor als gebildeten Mann bekannt und er verwendet auch solche. Als Beispiel, an mehreren Stellen betont er den Bescheidenheitstopos des Autors. Er sagt nämlich mehrfach, dass er leider nur in Stilus Rusticus, in einem bäuerischen Stil, schreiben kann. Was nicht stimmt, sein Latein ist zwar nicht mehr das korrekte klassische Latein, in Bezug auf Grammatik und Formen, aber es ist durchaus stilistisch gekonntes Latein.
Neben den 10 Büchern Geschichte hat Gregor von Tours auch eine Reihe anderer Schriften verfasst. Heiligengeschichten, dann die sogenannten 7 Bücher der Wundertaten, ein Buch über gallische Bischöfe und ihre Lebensgeschichten und schließlich noch ein Buch über christliche Bekenner. Aber diese Werke sind weniger bekannt.
Die hat man lange unterschätzt, weil sie natürlich für die faktische politische Geschichte relativ wenig hergeben, obwohl man auch da immerhin an manchen Stellen dazu Wichtiges findet. Aber man hat dann immer mehr erkannt, wie wichtig sie sind für die Mentalitätsgeschichte der Zeit, für die Vorstellung der Leute, für die Auffassung von christlichem Glauben, von der Beurteilung von Wundertaten und Ähnlichem.
Ein Herr besaß einen Knecht und eine Magd. Die liebten sich und flohen in eine Kirche, um den Segen zu empfangen. Der Priester musste sie ihrem Herrn zwar ausliefern, nahm ihm aber das Versprechen ab, die beiden nicht zu trennen. Der Herr ließ sogleich einen Baum schlagen, die Äste abhauen, den Stamm aushöhlen und in die Erde versenken. Darauf ließ er das Mädchen hineinlegen, gleich wie eine Tote. Und den Knecht oben darauf, schloss den Deckel, füllte die Grube wieder mit Erde. Ich habe meinen Schwur, sagte er dabei, nicht verletzt, dass sie in Ewigkeit nicht getrennt werden sollen.
Gregor von Tours beschreibt die Menschen und ihr Handeln mit scheinbar emotionslosem Realismus. Was erfährt man aus seinem Werk über seine eigene Persönlichkeit?
Er stammt aus hohem senatorischem Adel, dessen ist er sich auch bewusst. Er nennt auch einige seiner berühmten Vorfahren auf Bischofsstühlen, also ein gewisser Stolz, Angehöriger dieser gehobenen Schicht zu sein. Zum anderen kann man erkennen, dass er ein sehr gebildeter Mann war und, fast überflüssig zu sagen, ein sehr frommer Christ, ein sehr wundergläubiger Mann. Er liebt es ja, Wunder der Heiligen zu beschreiben.
Klar ist, dass Gregor von Tours keinerlei Zweifel hegt an dem, was man ihm erzählt. Er hält die unwahrscheinlichsten Wundertaten ebenso für verbürgt wie die schlimmsten Gräuel.
Es ist eine solche Fülle, dass man sich eigentlich wundert, dass noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, Gregor von Tours zu verfilmen. Er böte Stoff für viele drastische Erzählungen. Es gibt zum anderen eben fast nicht jugendfreie Erzählungen, wenn etwa die Frau eines Bischofs, Klammer auf, was damals nicht völlig ungewöhnlich war, einem anderen, so nennen, die Hoden abschneiden lässt. Das wird auch drastisch geschildert.
In diesem Jahre starben viele Bischöfe, unter ihnen auch Badigisil von Le Mans. Seine finstere und grausame Sinnesart verhärtete noch seine Frau, die noch schlimmer war und ihn durch die abscheulichen Ratschläge zu Schandtaten antrieb. Oftmals schnitt sie Männern das Schamglied mit der Bauchhaut ab und versenkte den Weibern die Schamteile mit glühenden Eisenplatten. Noch viele andere abscheuliche Dinge tat sie, aber es ist besser, davon zu schweigen.
Je brutaler eine Geschichte, desto wirkungsvoller die Moral, scheint sich der Geschichtsschreiber Bischof Gregor von Tours zu denken. Und was die Frömmigkeit betrifft, so sind seine Vorstellungen manchmal sehr originell.
Man könnte vielleicht sagen, dass er aus gewissen Passagen seines Werkes uns als Mensch etwas befremdet. Ich nenne etwa vergleichsweise, wenn er Chlodwig, den von ihm so verehrten ersten fränkischen Großkönig, der zum Christentum übergetreten ist, seine weltgeschichtliche Leistung, den aber gleichzeitig als einen kriegerischen, mordlustigen Menschen beschreibt, der mehrere seiner konkurrierenden Mitkönige, die mit ihm verwandt waren, umbringt. Das ist natürlich für uns etwas schwer nachzuvollziehen.
Das ist ja auch nicht sehr christlich.
Nein, aber er würde es so begründen, indem Chlodwig seine Konkurrenten, seine Gegner, seine Feinde zum Teil vernichtet, kann er dem Durchbruch des neuen christlichen Glaubens im Frankenreich helfen. Und das ist natürlich eine gottwohlgefällige Tat.
Doch nicht immer nimmt Bischof Gregor König Chlodwig in Schutz.
Als Chlodwig eines Tages seine Leute versammelt hatte, soll er zu ihnen von seinen Blutsverwandten, die er ermordet hatte, so geredet haben: Weh mir, dass ich nun wie ein Fremdling unter Fremden stehe und keine Verwandten mehr habe, die mir, wenn das Unglück über mich kommen sollte, Hilfe gewähren können. Aber er sprach dies nicht aus Schmerz um den Tod derselben, sondern aus List, ob sich vielleicht noch einer fände, den er töten könnte.
So blitzt zwischen den Zeilen ein Historiker hervor, der die menschliche Natur genau durchschaut und der mutig für seinen Glauben eintritt, weshalb Gregor von Tours nicht nur immer wieder mit König Hilperich I. in Streit gerät, sondern sich auch den Respekt des Königs verdient. Bei Gregors Tod am 17. November 594 hinterlässt er der Nachwelt daher nicht nur einen einzigartigen Schatz von Erzählungen aus dem 6. Jahrhundert, sondern auch die Gewissheit, dass die Menschen damals kaum anders waren als heute.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Gregor von Tours, der am 17. November 594 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über Joseph Patrick Kennedy, den Begründer der Kennedy-Familie.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.